So, guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke vielmals für die Einladung. Willkommen auch allen im Saal, die ich jetzt nicht direkt sehe. Meine Frage an dich: Bist du fit und munter heute Morgen? Und wie steht es so ein bisschen allgemein um deine Fitness? Könntest du gerade Bäume ausreißen, höhere Berggipfel erklimmen oder vielleicht sogar einen Marathon laufen? Oder fühlst du dich gerade eher so ein bisschen schlapp, ausgelaugt und müde? Bei mir ist es momentan eher das Erste. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich gerade frisch verliebt bin und dass ich seit gestern Ferien habe. Und dann ist es so, dass ich seit dem Februar wöchentlich mit zwei Frauen gehe joggen. Ihr seht hier auf dem Bild Sarah Peters, die kennt ihr wahrscheinlich, oder die einen unter euch kennen sie, sie geht auch bei euch ein und aus. Am Anfang waren das eher so ein bisschen kürzere Runden und die haben wir dann immer mehr ausgebaut. Und vor einigen Wochen haben wir dann zusammen den Greifenseelauf gemacht. Von dort kommt auch das Foto. Ein paar Wochen vorher habe ich sogar einmal ganz spontan einen Halbmarathon gemacht. Ich habe einfach so viel Energie im Moment. Das waren gute Erfahrungen und ich konnte auch viel dabei lernen. Habt ihr gewusst, dass auch die Bibel von einem Ausdauerlauf redet? Schon biblische Autoren haben nämlich gewusst, dass es wichtig ist, dass wir fit bleiben und dass wir in unserem Leben Ausdauer zeigen. Schauen wir uns das doch einmal genauer an. Ich lese aus dem Hebräer 12 die Verse 1 bis 3 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Sind dir beim Lesen die ermutigenden und teilweise auch ein bisschen ermahnenden Worte aufgefallen? Bleib dran, gib nicht auf, andere haben es auch schon geschafft. Wir wissen nicht mit Sicherheit, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Die einen sagen, das war Paulus, andere sagen, das war irgendein Mitarbeiter von ihm, vielleicht der Barnabas oder der Apollos. Man weiß es einfach nicht genau. Aber im Kapitel 2 vom Hebräerbrief wird klar, dass der Autor eine direkte Beziehung zu den Jüngern hatte und dass der Brief in der Lehre der Apostel verankert war. Ziemlich sicher sind die Empfänger jüdische Christen. Auf jeden Fall haben sie gewusst von dieser Verheißung, dass Jesus wieder kommen wird. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist etwa 30 Jahre jetzt schon vergangen und Jesus ist nicht einfach wieder gekommen. Es ist gut möglich, dass die Menschen in dieser Zeit so langsam ein bisschen ernüchtert waren. Jetzt haben sie gedacht, er kommt gerade wieder und er ist einfach nicht da. Und irgendwie ist die Verheißung ihnen wahrscheinlich auch immer mehr zu einem Widerspruch zu der Realität geworden, wo sie sich gerade drin befunden haben. Eine Realität, die immer mehr von Verfolgung auch geprägt war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da Fragen aufgekommen sind von, was, wenn das alles nicht stimmt? Was, wenn wir uns geirrt haben? Kennst auch du solche Fragen? so Zweifel, die aufkommen darüber, ob Gott auch wirklich treu ist und seine Verheißungen erfüllt. Der Autor vom Hebräerbrief, der hat so ein Hauptziel verfolgt mit seinem Brief. Und zwar hat er den Glauben von seinen Adressaten neu stärken. Er hat ihn mit Gewissheit und Zuversicht ausrüsten und ihnen Hilfestellungen geben, wie sie ihren Glauben auch bewahren können, eben auch wenn es schwierig wird. Und so haben wir jetzt gerade gelesen im Abschnitt vorher und ich möchte noch ein bisschen weiter vorausgehen. Im Hebräer 10, 35 bis 36 sagt er, darum werft euer Vertrauen oder euer Glaube nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Der Vers hat mich berührt. Der ist nämlich als Tageslosung über meinem Geburtstag gestanden in diesem Jahr. Und ich kann sagen, der passt wunderbar zu mir und zu meiner jetzigen Lebenssituation. Belohnung klingt doch richtig gut, oder? Ich nehme an, das habt ihr alle auch gern, oder? Aber habt ihr auch gehört, was es dazu braucht? Geduld aber habt ihr nötig, heisst es da. Ich weiss nicht, aber ich höre das amigs nicht so gern. Oh, immer die Geduld. Ich will mich jetzt nicht gerade als der geduldigste Mensch bezeichnen. Und trotzdem weiss ich, dass der Vers zutiefst wahr ist. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin frisch verliebt. Ja, ich habe im April den wunderbaren Mann kennenlernen. Und schon nach kurzer Zeit war mir klar, doch, ich könnte mir eigentlich eine Beziehung vorstellen. Ich habe gemerkt, er ist offen und er will mich auch besser kennenlernen, aber er braucht noch ein bisschen mehr Zeit als ich. Und dann habe ich mich einmal ein bisschen angefangen in Geduld zu üben. Und ich bin mega dankbar, dass Gott mir da auch geholfen hat. Dass ich einfach so eine tiefe Gewissheit dürfen haben, er hat es in der Hand und er meint es gut mit mir. Und seit Ende Juli dürfen wir jetzt ein Paar sein. Und er ist mein erster Freund. Und ich kann einfach nur sagen, das Warten hat sich so gelohnt. Aber jetzt kommen schon die nächsten Fragen. Wie soll denn unsere gemeinsame Zukunft aussehen? Wie wird unser gemeinsamer Weg weitergehen? Es ist auch nicht nur so einfach, so zwei Leben von gestandenen Leuten zusammenzubringen. Aber es ist in Gottes Hand und irgendwo braucht es jetzt halt auch da wieder Geduld. Wahrscheinlich handelt es sich da um einen lebenslangen Prozess. Ich weiss nicht, in welcher Situation du gerade drin bist, vielleicht brauchst auch du gerade Geduld. Jetzt heisst es in unserem Abschnitt, wir sollen mit Ausdauer einem Ziel entgegenlaufen. Und da wollen wir uns jetzt mal noch ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir auf so einen Ausdauerlauf gehen, dann braucht es Vorbereitung. Ja, wichtig ist ein regelmäßiges Aufbautraining. Mal Intervall joggen, dann kurze Runden nehmen, mal eine schnelle Runde, eine lange Runde in einem gleichbleibenden Tempo. Und auch darauf schauen, dass ich eine passende Ausrüstung habe. Also gute Turnschuhe, die richtig gut abfedern, das ist schon wertvoll, wenn ich so einen Lauf mache. So haben mir erfahrene Läuferinnen geraten. Und ich habe ihre Tipps und Tricks mir zu Herzen genommen und durfte erleben, wie ich meine Ausdauer immer mehr steigern konnte. Und durch das paar neue Turnschuhe, die ich gekauft habe, habe ich auch viel mehr Freude am Laufen bekommen. Der Autor vom Hebräerbrief schreibt, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Von diesen Zeugen lesen wir im Hebräer 11. Sie werden auch als Glaubenszeuge oder manchmal sogar als Glaubenshelde vom Alten Bund bezeichnet. Da werden Personen wie ein Abel, ein Noah, ein Abraham, ein Sarah, ein Isaac, Jakob, ein Rahab und auch ein Josef so in ein bis zwei Sätze beschrieben und für ihren vorbildlichen Glauben gerühmt. Ganz am Anfang von dem Kapitel 11 gibt es aber noch eine Definition, und zwar, was mit dem Glauben gemeint ist. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In dem Sinn werden uns die erwähnten Personen als Vorbild hingestellt. Sie haben an den Verheißungen von Gott festgehalten, sie haben ihnen geglaubt. Und eigentlich ist es verrückt, weil wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, dass die Personen die Verheißung nicht einmal in ihrem Leben auf dieser Erde erlangt haben. Und trotzdem haben sie an dem festgehalten. Und auch, obwohl sie Jesus noch nicht gekannt haben. Ich mache ein Beispiel. Ihr habt euch ja in der letzten Zeit in der Christiana fest mit dem Thema Josef auseinandergesetzt, mit seiner Geschichte, und über ihn steht eben dort auch etwas, im Vers 22. Da heißt es, durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Der Auszug hat er selber nicht mehr erlebt, er ist vorher gestorben, und trotzdem hat er in einer Autorität vom Glauben davon geredet. Der Schreiber vom Hebräerbrief ermutigt uns, weil wir so eine Schar von Zeugen oder in einer anderen Übersetzung so eine Wolke von Zeugen um uns herum haben, wollen auch wir mit aller Ausdauer einem Ziel entgegenlaufen. Und wir doch erst recht, weil wir jetzt auch noch Jesus haben, der uns vorangegangen ist. Stellen wir uns die Züge doch einmal vor, als eine riesige Schar, die in den Zuschauerrängen von einer Arena sitzen. Wie sie uns anführen und motivieren. Ja, sie sollen uns Ansporn sein. Oder wie in meinem Fall auch eine Motivation, um so einen Lauf in Angriff zu nehmen oder auf dem Lauf auch weiterzulaufen. Wenn wir das Leben von diesen Leuten noch mal ein bisschen genauer anschauen, dann lesen wir von ganz vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sie drin gesteckt sind. Ein Noah. Er musste eine riesige Arche bauen, obwohl weit und breit kein Wasser war. Und nachher war er einer der wenigen Überlebenden der Sintflut. Oder eine Sarah, die ihrem höheren Alter noch ein Kind auf die Welt gestellt hat. Stellt euch das mal vor. Da hat es wahrscheinlich einige Mühe gegeben, die damit verbunden waren. Oder ein Jakob, der von seinem Bruder Esau verfolgt worden ist. Oder der Laban, der ihn dann nachher eigentlich ein bisschen betrogen hat. 7 Jahre hat er geschafft für Rahel und hat nachher die Lea bekommen anstatt Rahel. Nachher nochmal müssen 7 Jahre arbeiten. Oder nachher, wo der Jakob dann seine 12 Söhne bekommen hat. Das war, glaube ich, auch eine grosse Herausforderung, die Erziehung von diesen Kindern. Viel Ärger, Missgunst und Eifersucht und Leid ist da ausgelöst worden. Dann erfahren wir auch, dass die Glaubensvorbilder alles andere als perfekt gewesen sind. Der Noah war betrunken von seinem eigenen Weinberg. Sarah hat gelacht, wo Gott ihre nochmal Nachkommen versprochen hat. Der Jakob war eigentlich ein Betrüger und Rahab eine Prostituierte. Und wir können noch ganz viel mehr aufzählen. Und trotzdem hat Gott mit ihrem Leben Geschichte geschrieben. Und sie sind uns Vorbild im Glauben, in ihrer Zuversicht auf das, was kommt, und in einem Nicht-Zweifeln an dem, was sie nicht gesehen haben. Ihre Geschichten zeigen auf vielfältige Art und Weise, für Gott ist nichts unmöglich. Und er braucht unperfekte Menschen, um sein Reich zu bauen. Fehlerhafte Menschen, die ihren persönlichen Lauf bis zum Ziel hinlaufen. Meine Frage an dich, wo bist du im Leben herausgefordert? Was sind deine Kämpfe? Vielleicht merkst du gerade, dass deine Gesundheit nicht mehr so gut ist wie in einem jungen Jahr. Oder es ist eine Krankheit da, die dir immer wieder Kraft und Energie raubt. Oder in der Familie gibt es Herausforderungen mit den Kindern zu meistern. Vielleicht sind die eigenen Eltern alt geworden. Es braucht besondere Pflege. Oder allgemein stehst du einfach vor schwierigen Entscheidungen. Vielleicht wird in der Arbeitsstelle viel von dir gefordert. Oder du befindest dich gerade so in einem Jonglierakt zwischen Arbeit und Familie. Und das unter einen Hut zu bringen, ist einfach schwierig. Was ist es bei dir? Welchen Kampf kämpfst du gerade? In unseren Lebenskämpfen kann es helfen, wenn wir uns Menschen vor Augen halten, die vor uns gelaufen sind und die das Ziel auch erreicht haben. Gibt es da eine biblische Person oder vielleicht auch eine andere Person, die dir da zu einem besonderen Vorbild geworden ist? Und dann einfach noch ganz ein kurzer Punkt. Gott hat uns allen eine Ausrüstung gegeben zum Laufen. So wie die Turnschuhe, die ich vorher gesagt habe. Er hat uns allen Gaben und Fähigkeiten gegeben. Und die können wir einsetzen auf unserem Lauf. Die dürfen wir brauchen. Und wir können sie ihnen auch trainieren. Das ist das, was zu einer guten Vorbereitung gehört. Und jetzt kommen wir mal zum Lauf selber. Ich erinnere mich noch gut, nach ein paar Wochen von der Vorbereitung ist dann der Tag von dem Greifensee-Lauf gekommen. Wir sind alle ein bisschen nervös gewesen. Und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ich bin nicht so ganz in meiner Topform. Und trotzdem bin ich mir sicher gewesen, ich werde den Lauf meistern. Warum? Ja, erstens mal, andere vor mir haben das auch geschafft. Und jetzt habe ich trainiert und ich habe meine Kräfte gebündelt und habe mich fokussiert auf das. Und ich habe ein Ziel vor Augen. Und wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann würde ich das als zielstrebiger Mensch auch erreichen. Also mit so einer Sicherheit bin ich dort angegangen. Aber auf was müssen wir achten auf dem Lauf? Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Wer kennt das nicht? Ein viel zu schwerer Rucksack dabei zu haufen Reis. Oder jetzt, wenn ich so einen Lauf gehe, dann lege ich doch auch nicht einen schweren Mantel an. Da wäre ich völlig blöd. Ich schaue doch, dass ich möglichst leicht bekleidet bin. Oder eben die leichten Turnschuhe, die einfach so abfedern und mich auf Wolken laufen lassen. Aber manchmal haben wir doch einfach Lasten dabei, ohne dass wir es merken. Wir schleppen mit uns Sorgen, Ängste, vielleicht auch Sachen um, die wir nicht vergeben konnten. Oder wir malen uns dunkle Zukunftsbilder. Und Hoffnungslosigkeit will uns ersticken. Wenn wir zum Beispiel die Situation rund um Covid-19 endlich mal ein Ende nehmen? Welche Entscheidungen in diesem Zusammenhang sind richtig oder falsch? Zertifikatspflicht ja oder nein in den Gottesdienst? So viele Fragen, scheinbar nur schlechte Lösungen. Die Kirchen sind herausgefordert. Und wir müssen doch einfach auch aufpassen, dass wir uns nicht in Diskussionen und Meinungsunterschiedlichkeiten verlieren und uns stark vom Ziel ablenken lassen. Wir haben gestartet auf dem Lauf. Zügig sind wir losgerannt. Es war wunderschönes Wetter, die Sonne hat geschonen und irgendwie voller Energie drin. Und dann nach etwa 6 Kilometern habe ich gemerkt, dass mir das Tempo zu schnell ist. Und ich irgendwie nicht so gut mit den anderen mithalten kann. Am Anfang war es mir Ansporn, dass die so vorausrennen und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, ich muss glaube einfach mein Tempo finden. Ich muss schauen, dass ich überhaupt bis zum Ziel komme. Und mich nicht einfach den anderen gleich machen. Vergleichen, mich messen mit anderen, kann auch so eine Last sein, die mich beim Laufen hindert. Natürlich, wir können uns antreiben und anspornen lassen. Und das ist auch gut. Aber es muss schlussendlich auch kompatibel sein mit meiner Ausrüstung. Und jedem von uns ist eine persönliche Ausrüstung gegeben und die lässt sich nicht einfach mit anderen vergleichen. Gott läuft mit uns in unserem Tempo, in unserer Geschwindigkeit. Wichtig ist, dass wir laufen. Und während wir laufen, sollen wir uns auch von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Der Roger Liebe, der mich auch ein bisschen inspiriert hat noch für die Predigt, der gesagt, die Sünde ist so ein bisschen wie etwas, das einem zwischen die Beine geratet und dann nachher lässt einem das stolpern oder man kommt aus dem Rhythmus raus. Und es wird schwierig, das gesteckte Ziel zu erreichen. Fragen wir uns doch, was lenkt mich vom Laufen ab? Was ist es, wo mein Blick weg vom Ziel lenkt? Ist es vielleicht eine Eifersucht auf andere, die schneller oder dynamischer sind? Oder sehe ich am Wegrand irgendetwas, wo mich ablenkt? Hat es da irgendwie Versuchungen? Gibt es allgemein in meinem Leben Bereiche, wo ich mich gegenüber Gott auflehne? Damit ich den Lauf erfolgreich meistern kann, muss ich alles loslassen, was mich am Laufen hindert. Und gleichzeitig gilt es, das Ziel im Fokus zu behalten. Ein Ziel entgegen. Und wir kommen zum dritten Teil. Während wir uns trennen von all dem, was uns beim Laufen hindert, sollen wir unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter vom Glauben, der uns als Ziel vorausgegangen ist. Glaubenshelden aus dem Hebräer 11 haben an die Verheißungen von Gott geglaubt, obwohl sie Jesus noch nicht gekannt haben. Wie viel mehr können also doch wir hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, wo wir das vollkommene Beispiel von Jesus vor Augen haben. Er ist uns mit seinem perfekten Beispiel vorangegangen und sein Vorbild zeigt uns, dass das Laufen in dieser Welt nicht unbedingt ein Zuckerschleck ist. Leiden und Schmach können sehr wohl dazugehören. Und darum ist die Rede auch von einem Kampf und nicht einfach von einem leichten Galopp. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Wort hinschauen kommt vom Griechischen aphorao. Und das bedeutet eigentlich wegschauen. Wegschauen von allem anderen fixiert auf einen Punkt hin. Also fixiert auf etwas hinschauen. Wir sollen fokussiert auf Jesus Christus hinschauen und uns von seinem Beispiel ermutigen lassen. Was ist denn der Ansporn von Jesus? Es heißt, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Was ist mit dieser Freude gemeint? Es ist das, wo jeder Mensch sich zutiefst noch sehnt. Wir alle möchten doch Freude finden in unserem Leben. Aber Freude kann sich auch sehr, sehr schnell wieder trüben lassen. Das kennen ihr sicher alle auch. Gott schlussendlich ist der Urheber der wahren Freude. Nur durch ihn, durch das Licht von seiner Liebe, können wir vollkommene Freude erfahren. In der Offenbarung 21 lesen wir, dass ein Tag wird kommen, wo Sorgen, Leiden, Tod und all die finsteren Früchte der Sünde werden weg sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen und er wird das Universum mit ewiger Freude füllen. Wie schön muss doch das sein. Im Vers 3 heißt es als erneute Ermutigung für uns. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. In der Elberfelder Übersetzung, wo ja eine genaue Übersetzung ist, vom Urtext her heißt es, statt an Jesus denken, sollen wir den betrachten, der so großen Widerstand von Sündern gegen sich erduldet hat. Jetzt nochmal eine griechische Bedeutung. Das Wort betrachten kommt von analogizomai. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Das heißt, einerseits heißt das betrachten, überlegen, berechnen, bedenken und vergleichen. Wir sollen uns also immer wieder Gedanken über sein, über Jesus Leben machen. Anschauen, ganz genau anschauen. Wie hat denn er gelebt? Wie hat er gehandelt? Wie hat er gewirkt? Daran denken, was er für mich ganz persönlich gemacht hat. Und mein Leben mit seinem Leben vergleichen. Überlegen, welche Bedeutung könnte sein Leben für mein Leben haben. Und das alles soll uns Mut machen. Welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? In welchen Situationen schaust du auf ihn hin? Fokussierst du ihn? Und wo ist vielleicht eher anders in den Fokus geraten? Und gilt es wieder neu, deinen Blick auf Jesus hinzurichten? Ich möchte gerne nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Durch den Glauben ist es möglich, der uns auftragt, den Kampf zu bestehen und das Ziel zu erreichen. Was ist der Glaube? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und es nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist möglich durch den Glauben. Zu einer guten Vorbereitung gehört, dass ich mir in Erinnerung rufe, dass Glaubenshelden auch vor mir gelaufen sind. Und sie haben das Ziel erreicht. Und sie rufen mir zu aus den Zuschauerrängen: Auch du schaffst das! Welche Glaubenszüge Vorbilder geben dir besonders Mut, den Lauf in Angriff zu nehmen? Vielleicht vertiefst du dich in der nächsten Zeit mal wieder in die ein oder andere Geschichte aus dem Alten Testament und lässt zu dir reden. Und dann darfst du die Ausrüstung, die dir anvertraut ist, darfst du auf dem Lauf einsetzen. Was hat Gott dir für eine Ausrüstung gegeben? Und wie kannst du sie gut nutzen? Auf dem Lauf selber ist es wichtig, dass du keinen unnötigen Ballast mitschleppst und dich davon beim Laufen hindern lässt. Was könnte das bei dir für einen Ballast sein? Und wo nimmt dich irgendetwas noch gefangen? Ist Sünde da, die dir nicht gut tut? Um das Ziel zu erreichen, braucht es den Fokus auf Jesus. Jesus, der uns vorangegangen ist, der Anfänger und Vollender. Wo gelingt es dir schon gut, ihn im Fokus zu haben? Und wo brauchst du noch mehr ein Wegschauen von dem, wo dich hindert, direkt auf Jesus zu? Damit Jesus wieder in den Fokus nehmen kannst. Ich möchte abschliessen mit dem Wort aus dem Hebräer 12, Vers 3. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Amen. Ich möchte gern beten. Jesus, es ist unglaublich, was du für einen Lauf gelaufen bist. Ja, du bist dir nicht schade gewesen, Schmach und Leiden zu erleben. Du hast gewusst, dass eine ewige Freude auf dich wird warten und du bist den Lauf treu gelaufen. Hilf du auch uns, unseren Lauf im Leben treu zu laufen. Und hilf du uns, unseren Blick immer wieder zu schärfen, auf dich zu fokussieren, das in den Blick zu nehmen, was wirklich wichtig ist. Wir möchten dir vertrauen. Begleite uns und komm du mit uns jetzt auch in die Herbstzeit. Amen.